Das ist eine Landschaft mit einer nach oben drängenden Architektur, die eigentlich diesen Drang nach oben oder die Verschachteltheit oder dieses Wirre einer Stadt zeigen möchte und gar nicht mehr das Abbild.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Auf ins Wien-Museum heißt es dieser Tage. Dort findet nämlich eine Ausstellung statt, seit dem 30. April 2026, die einen sehr großen Namen der österreichischen Kunstgeschichte in sich trägt und einen zweiten Namen, den es zu entdecken gilt, und zwar Egon Schiele und Anton Peschka. Es ist eine Familienaufstellung. Der Anton Peschka war der Schwager vom Egon Schiele und zu sehen ist die Ausstellung bis nach dem Sommer. Am 27. September 2026 geht sie zu Ende. Kuratiert von Frau Dr. Ursula Storch, ihre Abschiedsausstellung am Haus. Und die Frage stellt sich natürlich, ob mit diesem Titel Schiele und Peschka schon eine hierarchische Unterteilung vorgenommen wird, weil alphabetisch wäre es eigentlich umgekehrt. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie viel kann man zu Anton Peschka forschen? Wie viel ist schon zu Egon Schiele geforscht worden? Und mit dieser Frage möchte ich ganz gern ins Gespräch mit meinem Vater einsteigen. Und ja, ist zu Egon Schiele nicht schon irgendwie alles gesagt worden?
Ich glaube, es geht darum, dass bei so einer großen Persönlichkeit, Künstlerpersönlichkeit, bei so einem Weltstar, einfach jede Facette seines Lebens interessant ist und dass wir hier konfrontiert sind mit einem Nachlass seines Schwagers, zuerst Freundes und Kollegen, dann Schwagers, der nicht nur zwei außerordentliche Kunstwerke von Egon Schiele beinhaltet, sondern eben auch zeigt, wie das Leben, wie die familiäre Situation, untereinander, miteinander, auch die Streitereien, wie die funktioniert haben. Ich glaube, das ist erstens einmal ein Vermächtnis, die Anton Peschka Junior, also der Sohn des Malers Anton Peschka, hat ja auch 1997 seinen gesamten Nachlass dem Museum der Stadt Wien und somit dem Wien-Museum vermacht mit der Auflage, dass das als Sammlung Peschka mal gezeigt wird. Das wird jetzt 30 Jahre später oder fast 30 Jahre später realisiert. Besser spät als nie. Die Kuratorin, die Frau Dr. Storch, Vizedirektorin auch des Museums, hat mit großer Sensibilität und Eindringenskräften da eine relativ kleine, aber wirklich interessante Ausstellung zustande gebracht. Dass das, um auf deine Frage einzugehen.
Das wäre nämlich schön, weil du hast jetzt eigentlich gerne schon einen Abriss. Ja? Also eigentlich könnte man sagen, danke fürs Zuhören, hingehen. Ja.
Ja, nein, sagen wir so, der Peschka würde niemand nachkriegen, wäre er nicht der Schwager vom Schiele. Das ist einmal eindeutig.
Okay. Also die Eckpunkte Wien-Museum, oben in der neuen Ausstellungshalle, in der, wie sagt man jetzt, im landläufig, sagt man, in der Matratze, habe ich schon gehört.
Ja.
Ich finde es eigentlich ganz gut. Dort ist ja jetzt auch eine Ausstellung zur Donauinsel.
Ja.
Und in einem Teil wird jetzt quasi dieser Schuld nachgekommen, diese Sammlung, diesen Nachlass Anton Peschkas oder den Sammlung Peschka zu zeigen.
Der aus, glaube ich, fast 10.000
vielen Briefen besteht, und so.
Gezeigt wird ungefähr 1.000 Objekte.
Jetzt hat natürlich, wie 1997 dieser Nachlass ans Wien-Museum kam, da hat man natürlich gesagt, ja super, her damit, ja, Mutter mit Kind von Egon Schiele. Also etliche dieser Objekte wurden ja auch schon jetzt die letzten Jahre gezeigt.
Die Mutter mit Kind ist, glaube ich, Teil der permanenten Ausstellung.
Genau.
Aber auch das Mödling 2,
ja.
Also das auch ein Ergebnis dieser Ausstellung, weil im Zuge der Vorbereitung für diese Ausstellung wurde das große Mödling II aus dem Jahr 1918 restauratorisch untersucht. Und die Jubelmeldung ist, Doppelpunkt, dass da nichts von Beschka dran gemacht ist, sondern dass das in allen Punkten von der Hand Egon Schieles stammt, was natürlich eine unglaubliche Aufwertung ist und dem auch schon ein Grund für so eine Ausstellung.
Ja. Also die Ausstellung ist überschaubar, es sind drei Bereiche.
Ja.
Es wird ein Film gezeigt, es ist ein großer Kasten installiert, wo Stücke aus dem Haushalt Peschkas vom Säbel bis zum Bauernkasten gezeigt wird. Ein Film, wo ein bisschen die von dir angesprochenen Stimmungsschwierigkeiten, familienintern
auch,
gezeigt werden. Und dann ein Raum mit Arbeiten von Anton Peschka, mit Malerei. Und dann ein Raum mit Arbeiten von Egon Schiele.
Und auch den Ateliermöbeln, im Wesentlichen drei Objekte, ein Tisch und einen Stuhl, der zurückgeht und bekannt ist durch ein berühmtes Foto, das der Maler Johannes Fischer mit Schiele gemacht hat. Also die Identifikation, dass man dort plötzlich vor dem Sessel steht und sagt, da auf dem Sessel ist der Schiele gesessen. Ich habe immer so Anrührungsmomente.
Aber dann, ich denke mir immer so, wenn ich so über das Forum Romanum gehe, denke mir, da ist der Cäsar gelatscht. Das kann man ja immer.
Also, ja, das stimmt. Und bei jedem Original kann man sagen, da ist der Rembrandt dran gewesen. Ja. Nicht? Aber wenn es dann so ein Stuhl ist, so was Gewöhnliches. Mhm. Und dann natürlich diese berühmte Vitrine mit den verschiedenen, und da wundert man sich eigentlich, was er alles gesammelt hat. Also ich habe drin gesehen zum Beispiel so eine schwere Büchse aus dem 17. Jahrhundert, also so eine Waffe und viele andere Dinge. Beglückend für mich, oder sagen wir, das kunstliebende Herz beglückend waren natürlich diese, jetzt sage ich mal, zweieinhalb oder drei bedeutenden Bilder von Egon Schiele.
Und über die reden wir jetzt gleich einmal.
Ja.
Bevor wir dann noch andere Themen ansprechen.
Ich weiß nicht, wovon du zuerst reden willst, von der jungen Mutter oder von der...
Naja, vielleicht ist ein ganz guter Einstieg, und da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, wenn der Egon Schiele jetzt malt Motive aus dem eigenen familiären Umfeld, geht er damit anders um, wenn er seine Schwester malt mit seinem... Neffen oder mit seiner Nichte, das ist jetzt bei Mutter mit Kind nicht ganz klar, legt er da andere Maßstäbe an? Ist er da behutsamer oder nein?
Ich glaube nicht. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Maler seine Schwester abbildet mit ihrem ersten Kind, der Tochter Gerti, die dann ja später stirbt, die kleine Gerti heißt die, und diese Frau als Rückenakt mit einer besonderen Betonung des Beckens, der Körperlichkeit, also mit einer doch sehr sexualisierten Sicht, ohne jetzt irgendwie unangenehm aufzufallen, dann ist es schon sehr ungewöhnlich, dass man die eigene Schwester so porträtiert. Das heißt, es interessiert ihn gar nicht die Wiedergabe der eigenen Schwester, sondern es geht ihm um Mutterschaft.
Ja.
Und Mutterschaft kann nur funktionieren zuerst über Fruchtbarkeit und über Sexualität.
Ja gut, aber das wurde ja jahrhundertelang gut versteckt. Also wenn man jetzt Mutterschaft, also ich denke mal an den Ferdinand Georg Waldmüller, die Mutterbilder, da ist von der Sexualität nichts zu sehen. Nicht? Die sind angelehnt an dem klassischen Madonna mit Kind.
Ja, umbrische Malerei ins 19. Jahrhundert.
Und dann vielleicht noch die Lacktanz, wenn dann so ein Busen hervorblitzt, das war schon das höchste der Gefühle. Aber glaubst du, dass er sich mit dieser Darstellung, und das ist wirklich, wir sind jetzt lang davor gestanden und haben uns das angeschaut, es ist wirklich in vielerlei Hinsicht spektakuläres Bild. Glaubst du, dass es sich mit der Wahl des Motivs, dass es eben so darstellt, wie du jetzt gesagt hast, dass er sich so ganz weit entfernt von dem klassischen Mutter-mit-Kind-Bild, dass das eine bewusste, dass er sich da wirklich abkehrt von einer Tradition, dass er es ganz neu sehen möchte?
Also das Übliche hat ihn sicher nicht interessiert. Und er hatte in vielen Bildfindungen, ob das die Stadtbilder sind, ob das jetzt andere Mutterdarstellungen sind, er hatte in vielen Bildern ganz eigene Lösungen gefunden. Und ich finde es halt wirklich interessant, dass er hat das Bild ja, diese junge Mutter aus dem Jahr 1914, dann seiner Schwester auch geschenkt, zum Hochzeits, als Hochzeitsgeschenk im, im Herbst 14 dann, obwohl er es nicht gleich übergeben hat können, weil das Bild gerade in Brüssel war oder so. Aber dass ihm das wirklich egal war. Es war ihm wichtig, dass was, was seine Atelier verlässt oder was seine Staffelei verlässt, jetzt nicht irgendeine Annäherung oder Anbiederung ist, weder an Konventionen noch an Familiengefühle, sondern dass, wenn er das Thema in Angriff nimmt, dann ist er eigentlich bedingungslos.
Ist das das Revolutionäre?
Naja, neben der Gestalten, also er hat ein unglaubliches Gefühl für Proportionen, für Bewegungen, für Gegenüberstellen. Es ist natürlich einmal das Revolutionäre, die Komposition.
Wahl, ja, die Wahl der Komposition.
Die Wahl der Komposition.
Und macht das dann nicht auch, wenn er sich einmal dafür entschieden hat, also macht das nicht grundsätzlich dann einfacher auch etwas komplett Neues?
Naja, er abstrahiert ja im Detail.
Also nee, die Frage anders gestellt. Wenn er jetzt das klassische Mutter mit Kind Komposition gewählt hätte, aber es auf Schiele gemalt, hätte das, weil wenn du das jetzt vergleichst zum Beispiel mit dem späten Porträt von Albert Paris Gütersloh von 1918, das ist ja ein relativ klassisches Porträt, aber
auf Schiele gemalt.
Auf Schiele gemalt. Ja, ja. Das funktioniert ja auch, aber hier geht er jetzt. Es ist auf Schiele gemalt, aber er wählt noch dazu einen vollkommen neuen,
Zugang.
Untypischen Zugang.
Ja. Was mir jetzt einfällt, wie du das fragst, es gibt ja von Picasso auch in der schön lebendigen Zeit, gibt es ja auch Mutter- und Kind-Darstellungen, die durchaus vom Motiv her durchaus traditionell sind, aber in ihrer formalen und malerischen Auslegung und so weiter wirklich was Neues. Hier ist beides neu. Hier ist die Komposition neu, die Bildfindung, eine Mutter mit Kind, wo das hauptsächlichste oder das in die augenstechendste die Hüften und der nackte Unterkörper der Mutter ist zumindest ungewöhnlich.
Ne? Also, es ist, also, aber trotzdem, wenn du das dann, also so eine Darstellung einer Mutter mit Kind, man sucht ja nach dieser Innigkeit, nach der Verbindung, nicht nach der Suche der Nähe des Kindes zur Mutter. Ja? Und diese Mutter, die bietet jetzt eigentlich diesem Kind jetzt wenig Schutz. Ja? Aber die Art und Weise, wie sich dieses Kind in diesen Leib der Mutter hineingräbt. Ja? Also wir haben das ja, also die Hand, die so richtig da versinkt, die Augen, die man gar nicht sieht, die Nase. Es ist so eine, es lebt von dieser, auf der einen Seite dieses explosionsartig, so wie sie die Arme nach außen.
Also ich würde es gern interpretieren so. Sie liegt dort, hat die Arme emporgerissen, das heißt, das ist eine Schutzstellung. Sie schützt sich und das Kind vor der Welt. Das Kind selbst ist zwar nicht, sie hat keinen direkten Kontakt mit ihm, aber ist zwischen Schenkel und Körper so hinein komponiert, dass es noch immer eine Art Einheit ist. Es hat das Kind zwar den Mutterleib verlassen, aber ist noch als einjähriges Kind oder sowas noch durchaus quasi in diesem Biotop eingebunden. Und dann kommt noch was dazu. So distanziert ist sie nicht, weil was macht sie denn? Sie dreht den Kopf und schaut auf das Kind hinunter. Und dieses Kind ist noch kein denkendes, bewusstes, daher sehen wir die Augen nicht. Das Kind ist nur ein empfindendes, gräbt sich in diesen Mutterleib und ich weiß nicht, ob sie jetzt da trinkt oder ob es einfach der Kopf nur an der Flanke der Frau ist, das kann man nicht ausnehmen. Aber es ist schon eine eigene Interpretation von Mutter und Kind.
Ne? Und trotzdem ist es dann auch, und das habe ich mir auch gedacht, ihr Gesicht, also das Gesicht der Mutter ist ja stilisiert,
ja.
Also wenig individualisiert. Also ich glaube, es geht ihm da schon auch um das Schaffen eines Archetypus.
Absolut.
Ja. Die Mutter.
Je abstrakter, desto allgemeingültiger, nicht? Ja. Und das ist, glaube ich, gar nicht einmal mit seiner Schwester zu vergleichen. Vielleicht hat es dunkle Haare gehabt. Aber das ist ein archetypisches Bild einer Mutter, die gegen das Kind verteidigt, das Kind birgt. Und es ist ja auch interessant, dieser karierte Stoff, auf dem die zwei liegen, wirkt wie eine Insel. in großer Dunkelheit, nicht? Rundherum ist dann alles schwarz.
Also wir also, zwei, um das zu erklären, wir zwei schauen jetzt gerade auf dieses Bild, du von vorne, ich schaue von oben drüber.
Ja.
Deswegen, wir sagen ja oft, es ist spannend, ein Bild am Kopf zu stellen. Ich sehe nur diesen schwarzen, undefinierten Hintergrund
Raum
herum und dieses Tuch. Du hast von den Fransen gesprochen, die dann so
die dekorativ immer wieder, ja.
Es ist die Perspektive anders und da können wir vielleicht dann auch kurz drüber sprechen, über Mödling 2.
Ja.
Weil da geht es auch um einen Perspektivewechsel. Aber hier noch dazu, zu dem Mutter mit Kind, du hast gesagt, wie sich ihr linker Arm, also am Bild rechts,
ihr rechter Arm,
ja.
Verselbstständigt.
Ja. Und eigentlich eine Dynamik da annimmt, ja, eben eine ganz eigene.
Ja.
Und es ist ein unglaublich modernes Bild in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Und moderner als vieles andere vom Schiele.
Ja.
Oder?
Ja. Und was mich jetzt erinnert und was du vor dem Bild gesagt hast und mir so gut gefallen hat, wie das ist nicht ein Bild, wo man sofort auf den ersten Punkt hineinfällt, im Sinne von ich stürze jetzt in das Bild, sondern je länger man davor steht und je länger man die Details anschaut, desto überzeugender wird es.
Ja.
Und daher, es geht ihm hier um Mutterschaft allgemein. Dass wir es, weil es an seine Schwester geschenkt worden ist, jetzt identifizieren oder ja identifizieren mit der Gerti, ist ja nur eine historisch bedingte Interpretation. Mhm. Es geht ihm um Mutterschaft. Und das ist ja in vielen seiner Bildern so. Mhm. Ne?
Und du hast jetzt gesagt, sie liegt?
Naja, ja.
Ich hätte jetzt auf den ersten Blick gedacht, dass sie eher so, dass sie so hockt. Es gibt ja auch von ihm diese, ja, sie liegt. Ja. Sie liegt eigentlich quasi auf diesem
Bauch.
Es ist, also, und er schaut wirklich von oben, aus Lampenperspektive quasi.
Ja. Was er ja gern gemacht hat, der Vogelperspektive, auch bei den, wir können jetzt gleich zum Mödling kommen, wenn du willst.
Ja, aber das ist, weil man steht vor dem Bild und nimmt eigentlich natürlich eine ganz klassische Position ein, eines Menschen, der vor einem Bild steht.
Ja.
Und wenn man aber sagt, das ist eher so aus einer Vogelperspektive gemalt, es ist ja auch, wie hat er das denn gemalt?
Ich glaube, er ist ohne, da geht er ohne Modell. Er hat zwar das sicher als ein weibliches Modell gehabt, um diese Stellung einmal zu zeichnen oder zu skizzieren, aber beim Malen selbst ist er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr abhängig von einem Modell.
Aha.
Und dadurch.
Und so ähnlich wird es ja dann auch gewesen sein bei Mödling 2, weil da wählt er ja auch, also der erlangt er ja eine sehr intensive, einen intensiven Grad der Abstraktion durch die Verschiebung der Perspektive.
Ja, nicht nur, durch diese enorme Aufsicht, also er ist ja fast wie eine Drohne, schwebt da über Mödling. Und ich habe auch das Gefühl, ein bisschen durch Verdichtung.
Mhm.
Also die Dinge sind natürlich ein bisschen expressionistisch übertrieben, gespitzt und so weiter. Es geht aber nur mehr um Häuser, um Architekturteile, um Rauchfänge, um Fenster und das Gesamte, wenn du weit weg bist oder wenn du auch noch näher kommst, hat man so das Gefühl, es geht in Richtung Abstraktion. Also da geht es nicht mehr um Abbild, da geht es um crowded, nicht? Also was halt so eine Stadt erzählt. Nicht?
Einen Ausschnitt, obwohl trotzdem gewisse Dinge natürlich zentral verankert sind. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das Bild hängt höher als.
Ja, ist richtig, ja.
Höher als man hätte sein müssen. Das ist möglicherweise der Versuch, auch dieser extremen Perspektive irgendwie die Schärfe zu nehmen. Oder ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht.
Ja.
Ich kann mich jetzt nicht mehr. Du blätterst. Findest du es nicht
im Katalog? Ja, ich schaue jetzt gerade, ob ich es finde im Katalog.
Aber es müsste ja eigentlich abgebildet sein. Aber kann man natürlich sagen, also, weil. An dieser Stelle, weil natürlich auch bei der Presse, beim Pressegespräch gefragt wurde, wieso hat es denn eigentlich 30 Jahre lang gedauert? Und die Antwort der Kuratorin, der Frau Dr. Storch, war, man wollte es ordentlich machen, man wollte es ordentlich bearbeiten, wissenschaftlich bearbeiten, auch eine Publikation machen und es nicht einfach so, also man hätte da relativ leicht sagen können, okay, wir müssen es zeigen, wir zeigen es einmal und dann zeigen wir nur noch die Hauptwerke.
Ja.
Aber ich habe mir nämlich gedacht, wieso hängt denn das so hoch?
Ja, vielleicht hat es damit nur das, weil es drunter wie drinnen gesteckt. Und das ist durchaus auch Platz möglich.
Die hätten ja ein paar Bilder vom Peschka abhängen können.
Was auch bei dem Mödling 2, also erstens einmal sind sie jetzt alle sehr stolz, da reden wir noch, sind sie alle sehr stolz, dass dieses Mödling 2 jetzt eindeutig nur von Schiele ist und nicht von Peschka weitergemalt. Da sind die Restauratoren draufgekommen.
So, das sagt jetzt die Restauratorin des Wien-Museums
und
die Kuratorin des Wien-Museums. Ist das auch abgesegnet von Kalier und
Ich glaube, dass die dem zustimmen, weil es ist einfach eine wissenschaftliche Untersuchung, die Gleichzeitigkeit und so weiter.
Okay.
Was aber jetzt uns so verblüfft, ist diese Abstrahierung und was mir jetzt, wenn ich mir das jetzt habe, ist endlich gefunden im Katalog, noch zuerst nicht nur erinnerlich, sondern auch vor Augen, diese Abstrahierung wird noch durch die einheitliche Farbgebung verstärkt.
Natürlich kann man sagen, oder?
Naja, jetzt kann man sagen, vielleicht wäre er noch mit Farbe hineingegangen, aber so wie es jetzt dasteht, ist es eine Ansammlung von Linien, Flächen, die beim schnellen Schauen gar nicht einmal identifiziert werden können. Mhm. Erst wenn man sich wirklich fokussiert und anschaut. Und es ist natürlich ein Bild, das in die Zukunft weist. Erinnert dich an unsere Diskussionen, wie wir schon bei ganz anderen Bildern gesagt haben, was wir noch wollen.
Beim Klimt.
Ja, beim Klimt,
aber das liegt ja auch daran, also wenn man jetzt an Schiele-Landschaften denkt, Stadtlandschaften, dann hat man natürlich die Bilder vor Augen, Krumau,
Tote Stadt und so.
Ja. Die sind natürlich irgendwie auch statischer, strukturierter, gebauter irgendwie für mich. Also wenn ich jetzt von oben da drauf schaue, dann denke ich mir so, was, das soll ein Schiele sein?
Ja, schaut aus wie ein Teppich, ne?
Ja. Aber dadurch, dass es natürlich so, wenn du sagst, es deutet in die Zukunft, dann hat das eben mehr zu tun mit dem, was noch hätte sein können, aber weniger mit dem, was man eben an Landschafts- oder Stadtbildern vom Egon Schiele kennt.
Ja. Und leider wissen wir nicht, wie es weitergeht, aber ich denke mir, dass Bilder wie diese wären sicher Schlüsselbilder für eine weitere Entwicklung.
Mhm.
Und die Wiedererkennbarkeit oder sagen wir die Notwendigkeit, Dinge abzubilden, werden ja gerade in der Zeit immer weniger bedeutsam oder wichtig. Denk einmal, wenn ein paar Jahre vorher der Kandinsky anfängt, völlig abstrakt zu sein, weil sie natürlich... Was passiert denn hier? Das ist ein Bild, wo man den Begriff Gotiker, den dem Schiele gern umgehängt wird und den er auch von sich selber formuliert hat. Wo man das versteht. Das ist eine Landschaft mit einer nach oben drängenden Architektur, die eigentlich diesen Drang nach oben oder die Verschachteltheit oder dieses Wirre einer Stadt zeigen möchte und gar nicht mehr das Abbild.
Mhm.
Also die sind sehr froh im Museum, weil sie jetzt wirklich wieder ein ganz eindeutiges...
Ja, ordentliches vor allem auch. Das ist kein Pimpelbild.
So ist es. Ja.
Und dann hängen dort noch drei Papierarbeiten, die auch, wobei mir, also uns beiden hat, glaube ich, das linke, also das ganz rechte ist, glaube ich, eine Maske vom Klimt, oder? Also
ich glaube, das ist die berühmten Zeichnungen am Totenbett. Wie der Klimt gestorben ist, ist der Schiele hin und hat ihn am Totenbett gezeichnet.
Also mit unglaublichen Augen.
Ja.
Also du siehst die Augen nicht, aber sie machen dich komplett fertig.
Ja.
Und dann ganz links davon hängt, in der Mitte hängt das Baby in einem Tuch, das ein bisschen ein Zustandsproblem hat. Das ist
so
ein bisschen, gut, ist auch schon mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Und dann seine Schwester.
Als hämische.
Ja, also, und unglaublich. Also das noch einmal, also du hast die Mutter mit Kind, du hast gesagt, die Schwester so zu malen, ist schon eine Aussage. Und hier auch. Also das ist schon ein hartes Blatt.
In dem Fall ist es ja wirklich, also wie eine Kokotte wird da oder wie eine Bordellangestellte wird da mit großem Hut und einem verzerrten Gesicht eines der berühmtesten Bilder, die ja nur deshalb übrig geblieben sind mit der Sammlung Peschka, mhm. weil sie also schwer zu verkaufen gewesen wären mhm. über die Jahre oder mhm. Jahrzehnte. Mhm. Ein großartiges Blatt mit, aus dem Zehnerjahr mit einer auch einer Psychologisierung eines Teiles von, jetzt sage ich mal, Erotik und Unausweichlichkeit und jetzt nichts Liebliches oder Freundliches, mhm. sondern einfach die nackte, auch eine gewisse Brutalität. Ja. Ne?
Und ein absolut makelloses, perfektes Blatt, wo auch der Anton Peschka hätte nichts verbessern können. Und das ist jetzt meine elegante Überleitung.
Ja.
Natürlich zu der großen Frage. Also der Anton Peschka und der Egon Schiele waren verschwägert. Und als der Egon Schiele stirbt 1918, und das haben wir auch im Pressegespräch gehört, also es gibt schon 1921 Briefe, Berichte, wo der Peschka davon spricht, dass er Zeichnungen von seinem Schwager so ein bisschen aufbessert,
damit er koloriert gerade vier Zeichnungen, er koloriert gerade vier Zeichnungen, damit sie sich besser verkaufen lassen.
Also diese Problematik, über das möchte ich schon ganz gern ein bisschen sprechen. Wir haben jetzt beim Hergehen kurz angesprochen. Jetzt wird ja in der Ausstellung schon klar, und das haben wir immer schon gewusst, der Egon Schiele ist ein Weltklasse-Künstler und der Peschka eben nicht.
Ja.
Und ich stelle mir halt vor, wenn der Peschka eine Zeichnung vom Schiele, die der Schiele ja als Zeichnung angelegt hat und nicht als Gouache oder als Aquarell, dann beginnt zu aquarellieren, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht augenschreiend auffällig ist, dass man das nicht unterscheiden kann.
Schau, das mit dem augenschreiend auffällig möchte an die Van Meegeren-Geschichte erinnern, wo der Van Meegeren Jan Vermeer gefälscht hat und in den 30er und 40er Jahren nicht nur die Nazi-Bonzen
drauf reingefallen sind,
sondern auch die Kunsthistoriker.
Denen vergönnt man es ja.
Die Jesus in Emmaus zum Beispiel, ein berühmtes Bild, das siehst du heute. Aber wenn du die Distanz hast, siehst du es leichter, als wenn du jetzt gleich mehr oder weniger... Es gibt ja in der Ausstellung einige, oder sagen wir ein besonderes Beispiel von einem Ölbild, das der Peschka fertig gemalt hat, dieses Kinderporträt, wo dann die Haxen von ihm sind und also ein Bild, das fällt heute total auf, man sieht es sofort. Aber diese Kolorierungen, wenn du beeindruckt bist durch die Brillanz der Zeichnung, Originalzeichnung vom Schiele wird dann ist die Farbe oder die
Farbgebung... Und die Signatur passt dann auch schon, ne?
Und die Signatur passt auch. Dann ist die Farbe und die Farbgebung... Da muss man schon sehr empfindsamer Schauer sein, dass man spürt, dass da was nicht zusammenpasst. Übrigens habe ich eine Geschichte, da ist, glaube ich, jetzt 30 Jahre her, da hat mir der Leopold ein Blatt gezeigt, und zwar zwei Fotos und ein Blatt, eine Kohlezeichnung aus dem 18er Jahr vom Peschka koloriert war, und er hat diese Kolorierung wieder entfernen lassen.
Der Leopold?
Ja. Was natürlich das Blatt jetzt sofort verbilligt hat, weil damals haben die, was weiß ich, Zeichnungen kosten 120.000 Schilling oder sowas. Als Aquarell hätten es schon kostet 600.000 oder 400.000 oder 500.000. Und ich habe Fotos gesehen von der Kolorierung, und es war wirklich ein bisschen grell. Es hat nicht gepasst. Hat nicht gepasst.
Also das ist etwas, wo man, jetzt muss man auch sagen, Schiele ist ganz gut beforscht.
Ja.
Da schauen viele Leute drüber.
Ja.
Ich glaube, dass man sich jetzt keine großen Sorgen machen muss, wenn man wo ein Schiele Aquarell kauft, bei einem anständigen, niedergelassenen Auktionshaus oder Kunsthandlung, dass man da irgendwie statt an Peschka hat. Ich glaube, der Markt ist gut gepflegt.
Ja.
Jetzt Es ist auffällig, hängt dort auch einmal ein Aquarell oder die Abbildung eines Aquarells von Schiele, diese Krüge.
Ja.
Und daneben hängt ein Aquarell vom Anton Peschke.
Ja, da merkt man also sofort, ja, was so los ist.
Ja, also das ist, brauchst du ja gar nicht, also da gibt es keine zwei Meinungen.
Für unsere Besucher, ich glaube, es ist links hinten oder relativ links hinten, dass man, um es noch einmal zu sagen, einen aufgeschlagenen Katalog sieht. Da sind eines dieser berühmten Bauernkrüge-Bilder von Schiele als Aquarell und daneben das wirkliche Aquarell von Peschka. Und alleine, wie die angeordnet sind, sieht man sofort 1001 der Unterschied. Ne?
Aber die Frage ist jetzt, ist der Peschka so, Anführungsstriche, schlecht oder der Schiele so gut? Weil natürlich, neben dem Schiele schaut man schneller mal schlecht aus.
Ja.
Aber ich glaube, es ist beides. Es
trifft beides. Also, wenn man, ganz ehrlich, wenn du die Bilder von Peschka nicht als Peschka siehst, isoliert irgendwo, oder wenn ich sie sehe oder wenn viele von uns sie sehen, wir würden wahrscheinlich kein zweites Mal hinschauen. Mhm. Weil ich halte ihn für ein mäßiges Talent, einer von vielen. Da sind Leute wie der Johannes Fischer, von dem wir schon geredet haben, oder der Harter oder so, bessere Maler. Die Tatsache, dass wir ihn jetzt immer wieder in den Mund nehmen und seine Bilder gezeigt werden, hat halt wirklich mit dem Schiele zu tun. Wir kränken hoffentlich niemand damit. Es ist halt einmal so. Es ist einmal so, dass natürlich kommt dann dazu, dass der Schiele so ein Genie ist. Mhm. Da passt ja alles. Es ist alles so überlegt, weil du zuerst die Zeichnung vom Klimt am Totenbett angeschaut hast. Allein der Umstand, wie er das Verlöschen der Augen dieses großen Augenmeisters malt. Die Augen, die nicht nur einfach die Lider zu sind, sondern sie schauen dann aus wie Augen eines blind gewordenen Greises, nicht? Dieses Weißliche, obwohl das nur eine Kohlezeichnung ist. Der hat so ein großes Maß an Sensibilität und Beobachtungsgabe. Das wird dem Peschke überhaupt nie eingefallen. Mhm. Ne? Ich weiß auch nicht, ob es ihm einfällt, ob er es nicht automatisch macht.
Und da sind wir jetzt wieder bei dem Bild Mutter mit Kind. Ja. Ich glaube, dass da ist so viel Neues und so viel Revolutionäres drinnen, dass das nicht geplant werden kann, sondern er hat es einfach anders gesehen. Ich glaube, er hat einfach seinen Blick auf diese Welt, er war neugierig, er wollte es anders anschauen und er hat es geschafft, er hat eine Sprache entwickelt und das Bild ist ja von 1914, also eigentlich am Höhepunkt seines Schaffens. Ja. Also da hat er schon gewusst, da war er weder am Anfang noch am Ende. Ja. Er hat die Sprache entwickelt, das auch und uns für uns sichtbar zu machen.
Ja. Während du so sprichst, ist mir so eingefallen, ich würde gern wissen, zum Beispiel bei der jungen Mutter, wie sehr er hier intellektuell über dieses Bild nachgedacht hat, beziehungsweise überlegt hat, weil alle diese Interpretationen, die wir da so quasi aus dem Ärmel schütteln können, weil sie ja so eindeutig sind, ob er sich das alles, oder ob das einfach passiert ist. Ob er da beim Klimt diese Augen, ob das passiert ist.
Beim Hinterkopf, wo er das freilässt.
Ja.
Warum?
Ja. Aus. Die Seele ist dahin.
Ja. Also das Schöne an der Interpretation ist ja, dass das frei ist. Ja. Ja. Ich meine, man muss es halt ein bisschen anmerken. Ich glaube, die Frau Dr. Storch hat sich intensiv jetzt sowohl mit Schiele als auch mit Peschka und mit der ganzen Geschichte der Sammlung auseinandergesetzt. Es gibt viele Leute, die ihr Leben dem Egon Schiele gewidmet haben. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie sehr hätte sich der Rudolf Leopold gewünscht, dass dieses Bild Mutter mit Kind nicht im Wien-Museum ist.
Das hätte er gern gehabt.
Sondern in seinem Bild, weil das hat ja bis 1997 dem Anton Peschka gehört. Ja, wie groß waren die Bemühungen des Rudolf Leopold, dieses Bild zu bekommen? Ja, weil wir wissen ja, er war da relativ hartnäckig.
Er war, war lästig direkt. Ja. Also wir haben ihn ja alle erlebt. Ja, oder auch die Hämische. Ne? Ja. Das ist ja die Hämische wahrscheinlich ein Plattel, wenn das heute versteigert wird auf der Welt. Was kostet das? 3 Millionen? 4 Millionen?
Ja, mindestens. Ich glaube, dann musst du dich glücklich schätzen, wenn du es bekommst.
Ja. Das ist also wirklich, das gehört zum Allerbesten die Hämische, die Mutter mit Kind, auch das Mödling, auch die Möbel, auch die Atmosphäre, die ganze Ausstellung ein bisschen ausstrahlt, weil sie ist ja keine reine Kunstausstellung. Mhm. Sie hat ja viele Dinge, die einfach nur interessant sind, weil sie dort sind, weil sie irgendjemand gefunden hat, der Schiller oder der Peschka, dass sie einfach ein Gefühl vermitteln oder eine Körperlichkeit oder Materialität vermitteln. Das macht schon aus, so eine Ausstellung anzuschauen. Und sie ist eine Ausstellung, die man in einem knappen Dreiviertelstündchen erledigt und nicht stundenlang durchwackeln muss, die
wirklich verdient. Aber das, was du jetzt sagst, und deswegen passt sie auch gut dorthin, ja, weil es eben keine reine Kunstausstellung ist. Ja. Also der Matti Bunzl, ich kann mich sehr gut erinnern, wie das Museum neu eröffnet wurde, hat er gesagt, also hat einen Satz geprägt, der mich erschrocken hat anfangs. Er hat gesagt, es geht ihm überhaupt nicht um die Kunst, sondern es geht ihm um die Menschen.
Menschen,
die dorthin kommen.
Ja.
Und ich glaube, in der Ausstellung geht es ihm natürlich um den Schiele. Jeder Mensch sollte sich, oder jeder Mensch, der sich für den Schiele oder für die Kunst interessiert, sollte sich dieses Bild, diese Ausstellung anschauen, weil einfach Mutter mit Kind, wenn man sich das so isoliert jetzt auch anschaut, das ist wirklich beeindruckend. Aber es geht auch ja um diese Familiengeschichte, die Peschkas, die Schwierigkeiten. Ja. Und damit kann eben niemand, ich weiß nicht, so wie du gesagt hast, wir wissen nicht, hat das der Schiele sich ausgedacht, hat das geplant oder ist das passiert, aber wir alle wissen, wie schwierig das manchmal ist mit der Schwiegermutter oder mit der Nichte, die einem auf die Nerven geht. Also damit kann dann jeder relaten. Und das ist, glaube ich, auch eine Leistung dieser Ausstellung.
Ja. Da kommt noch was dazu. Es gibt dort so eine Rechercheinsel, wo also, ich glaube, fast 1000 Briefe oder 800 oder 900 Briefe aus dem Nachlass abrufbar sind, sogar ab dem Tag der Eröffnung der Ausstellung, wo man also auch tiefergreifend jetzt nicht nur in Kunstdinge hinein lesen kann, sondern einfach, wie die Leute gelebt haben. Das ist ja, wir sehen ja den Schiele oder wir sehen überhaupt die großen Künstler immer nur als Gestalter dessen, was sie uns hinterlassen haben. Aber dass die natürlich auch ganz normale Zores gehabt haben und Interessen gehabt haben, Langeweile verspürt haben, Begeisterung verspürt haben, Abneigungen, was immer, dass es Zwiste gegeben hat, dass es Kleinigkeiten gegeben hat, das macht ja ein Leben greifbar, oder? Und daher einmal mehr ein Dankeschön an die Ausstellungsmacher.
Und natürlich, das ist so, wie wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du der Schwager bist vom Roger Federer und du spielst ambitioniert gern Tennis, das ist ja wahnsinnig frustrierend, oder? Ja. Und so bist halt, da hast du den Egon vor dir, du wirst eigentlich dein ganzes Leben nur fertig sein. Ne?
Also ein wunderbares Beispiel. Ja. Wir wären zwar immer nur die Schwager, aber man muss um die andere Seite zu verstehen, muss man auch den Schwager verstehen. Mhm. Und so gesehen einmal mehr eine Ausstellung. Ich muss auch der Frau Dr. Storch, die ja damit ihre Ausstellungstätigkeit, mehr oder weniger Kuratorentätigkeit,
die offizielle
Kuratorentätigkeit aufgibt, weil sie in Pension geht, auch unvorstellbar, wenn man sie so anschaut, großes Kompliment machen. Mhm. Eine Ausstellung, die... Und das ist so eine Einladung, man kann in die Ausstellung gehen, dann geht man raus, geht ein bisschen rüber zur Karlskirche, schaut sich dieses Wunderwerk an, Karlskirche vom Fischer von Erlach an, geht dann vielleicht in den Resselpark und wenn man es dann noch Hardcore betreiben will, geht man rüber ins Künstlerhaus.
In die Albertina Modern.
Albertina Modern, ja. Genau.
Also ich habe tatsächlich, aktuell haben wir Besuch aus der Schweiz.
Ja.
Und heute in der Früh wurde ich gefragt, so nach Empfehlungen, Ausstellungsempfehlungen. Und es ist eigentlich ein Wahnsinn, ja? Wenn man jetzt nur, also jetzt mal ganz abgesehen
was von
Theater
gibt
oder Konzerte, was man da alles sehen kann. Also gleichzeitig Waldmüller, Schiele,
Daumier,
also
Bellotto, Canaletto.
Also das, wo fängt man da an? Ja? Ja. Und eigentlich braucht man immer mehr als ein paar Tage, um wirklich alles zu sehen.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann hat man noch lange kein Schnitzel gegessen. Ne?
Genau, und da sieht man auch, was wir eigentlich für ein Problem haben, weil wir dauernd vor die Aufgabe gestellt sind,
worüber wir sprechen.
Ja. Und bei der relativ geringen Frequenz von alle 14 Tage ein Podcast, kommt auch nicht wirklich immer alles dran.
Es kommt nicht alles dran, aber
es ist trotzdem, wie soll ich sagen, es ist natürlich, natürlich sind wir dorthin gerannt, weil das irgendwie, wir als Kunsthändler haben uns immer auch schon die Frage gestellt, wie war das Verhältnis Schiele-Peschka? Ja? Mhm. Und natürlich ist dort, also schauen wir uns, dann tauchen wir voll ein in den Schiele. Und wir könnten auch ein zweistündiges Podcast-Gespräch machen über das Bild Mutter mit Kind.
Ja,
ja, da könnte man noch
in
Meta-Ebenen, könnte man da noch weitermachen. Und ja, es ist halt so, wie es ist. Und das nächste Mal ist wieder was anderes dran, oder?
Also hingehen, Katalog kaufen, anschauen. Ja, und sich freuen.
Ja, Dankeschön.
Ich danke.
Jetzt ist ziemlich genau das passiert, was ich ursprünglich befürchtet habe. Wir haben über diese Ausstellung Schiele-Peschka gesprochen und uns 95% mit dem Egon Schiele beschäftigt. An dieser Stelle sei jetzt aber festgehalten, dass wir natürlich sehr dankbar sein können dafür, dass dieser Nachlass Anton Peschka Junior ans Wien-Museum gegangen ist, weil das Bild könnte natürlich auch, oder die Bilder von Egon Schiele, die Werke könnten heute eingegliedert sein in die Sammlung des Leopold-Museums. Dort würden sie auch eine sehr gute Figur machen, aber ich finde wirklich, dass es sehr schön ist, so sehr konzentriert und vereinzelt über diese Bilder sprechen zu können, wenn man sie sich eben genau anschaut und nicht im Verbund dieser großen Sammlung. Also ein herzliches Dankeschön an Anton Peschka Junior, an seinen Vater, der diese Bilder auch zusammengehalten hat. Und alles Gute für Frau Dr. Ursula Storch für die verdiente Pension. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir das eine oder andere noch von ihr hören werden. Bedanken möchte ich mich bei meinem Vater für das Gespräch, bei Matthias Jakisic für die Produktion und für die Musik und bei Sarah Scherer für ihre Stimme. Wir werden weitermachen. In 2 Wochen geht's wieder los mit einer weiteren Folge von Ausgesprochen Kunst. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und viel Spaß im Museum. Ciao.